Ich bete mit uns zum Anfang. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Und ich danke dir, dass wir hier feiern dürfen, dass wir dich feiern dürfen, wie wir es gerade gesungen haben. Dir, Herr, sei das Lob. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Lob, dass es aus unserem Herzen herausplatzt. Herr, erfüll du uns mit deinem Geist. Schenk, dass wir zuhören dürfen. Schenk, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Schenk, dass du redest und nicht Menschenwort. Amen. Schön, euch zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau an dieses Gesicht, an die Reaktion, die von diesem Mädchen kam. Es war so, ich war in der 11. Klasse, so 17, 18 Jahre. Und da gab es dieses Mädchen, es war nicht meine Frau. Und wir haben diskutiert und geredet, es ging um Beziehungen. So, was macht gute Beziehung aus und so. Und ich weiß noch, wie wir diskutiert haben. So, was macht eine gute Partnerschaft aus? Und wenn ich so rückschaue, muss ich so ein bisschen lächeln, weil ich war so ziemlich radikal, so straightforward. So, es ging um alles, Sex vor der Ehe, echte Liebe, Charaktereigenschaften, die wichtig sind, mir wichtig waren, ihr wichtig waren, eine Partnerin, die Jesus lieb hat und so weiter. Und dieser Blick, mit dem sie mich dann angeguckt hat, das war so eine Mischung aus ungläubiger Verwunderung, so meinst du das echt, woher kommst du eigentlich? Und auf der anderen Seite so einem ehrfürchtigen Staunen, das würde ich auch gern sagen können. So eine Mischung. So, genau. So ein Lebensstil, der so sagt, der ist so ganz anders. Warum bist du so ganz anders? Aber irgendwie finde ich es auch gut. Also ein positives anders. So irgendwie ganz anders. Das ist, jawohl, irgendwie ganz anders. Das ist auch der Titel, den wir unserer Predigtreihe gegeben haben. So irgendwie nicht ganz anders, aber gemeinsam anders unterwegs. Und ich glaube, diese Beschreibung, die trifft ziemlich gut, wie die Menschen, die ersten Christen, die erste Gemeinde wahrgenommen wurde. Irgendwie ganz anders. Die ersten Christen, die haben nicht ins Bild gepasst. Die haben nicht so reingepasst, die waren herausstechend anders. Wenn wir in der Apostelgeschichte 2 so ein bisschen reinlesen, kriegen wir so einen Eindruck davon, wie das Volk, wie die Menschen von diesen ersten Christen gedacht haben. Ich habe das euch in Auszügen mal zusammengestellt. Wenn ihr eine eigene Bibel habt, lest unbedingt in der eigenen Bibel. Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig, kamen immer wieder zusammen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie brachen das Brot miteinander und beteten. Sie haben Abendmahl gefeiert. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Die Leute in Jerusalem, also das Volk, wurden von Ehrfurcht ergriffen. Und da kommen einige Verse, da wird dann erzählt, wie Wunder passieren, Zeichen passieren, wie sie wirklich mit dem Teilen umgehen und wie sie ihren Besitz als ein gemeinsames Eigentum betrachten. Und was sich raussticht, ist, sie sind herzlich. Sehr herzlich und es gibt unglaublich viel Essen bei denen. Ständig essen die, aber hier, mal da, mal da. Und dann heißt es als Schlussstrich unten drunter, sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Also das ist spannend, so irgendwie komplett anders. Eine Mischung aus Ehrfurcht, da heißt es Ehrfurcht, hatten die und sie waren hoch angesehen. Nicht unangenehm, das gibt auch, vielleicht kennt ihr so Typen, die sind unangenehm anders, ne? Sondern positiv anders, in einer guten Weise, liebevoll. Das, was sie hatten, Häusle, Geld, Brot, das haben sie miteinander geteilt. Es waren tiefe Freundschaften. Du hast gemerkt, da kommt kein Blatt dazwischen, die sind eng beieinander. Und wenn du sie gefragt hast, was ist los, dann platzte aus ihnen das Lob Gottes raus, wie wir es gerade im letzten Lied gesungen haben. Boom, kam Lob Gottes. Sie lobten Gott. Und die Reaktion der Bevölkerung war diese Mischung aus Ehrfurcht und Staunen. Die erste Gemeinde war gemeinsam anders unterwegs. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen so ein bisschen angucken, wie waren die drauf? Wie waren die so drauf? Und ich weiß nicht, mal eine ganz kurze Umfrage, ihr müsst nicht strecken, einfach reinrufen. Welche Adjektive kommen dir in den Sinn, wenn du an diese erste Gemeinde denkst, wenn sie anders gemeinsam unterwegs waren, was macht es mit dir? Einfach mal so da reinrufen. Was kommt bei gemeinsam anders unterwegs?
Unterschiede aushalten.
Radikal.
Großzügig. großes Herz.
Geprägt von Liebe.
Geprägt von Liebe.
Revolutionär.
Revolutionär.
Stärke.
Stärke.
Vollzeit.
Vollzeit, ja. Für alle Zeit. So.
Cool, so eine ganze Mischung. Stell dir mal vor, du wärst einer von denen. Du wärst direkt nah dran, einer von den ersten Christen. Und deine Menschen in deiner Nachbarschaft, das Umfeld, die gucken zu dir und sagen, der ist anders oder die ist anders. Du gehörst zu denen, die faszinierend anders sind. Du stichst heraus, deine Nachbarn reden über dich, positiv, aber sie reden. Sie reden und entweder denkst du dir jetzt, ja, das will ich auch. Oder du sagst, ja, ich weiß nicht, ist das nicht, wir hatten es gerade zu radikal. Muss ich da rausstechen? Ich kann doch auch mein Christsein leben, ohne dass mich jemand anquatscht, oder? Ist es nicht ein bisschen vielleicht zu übertrieben? Und wisst ihr, die ersten Christen, ich finde es faszinierend, die haben sich keinen Plan gemacht. Die sind nicht hergegangen und haben gesagt, so, wir verhalten uns jetzt immer alle so und dann gucken die Leute auf uns und sagen, wow. Das haben sie nicht gemacht. Die haben sich keine Strategie überlegt, irgendwie was Ausgefuchstes, sondern ihr Verhalten war eine natürliche Folge von dem, was die Jünger ihnen beigebracht haben und was sie von Jesus gelernt haben. Und vielleicht hilft es ein bisschen zur Bewertung, dieses Beispiel. Angenommen, es käme einer her und würde zu dir sagen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir Handwerker unter euch, und sagt, das ist ein Meter. Ja, dieser Abstand ist ein Meter. Der erste Handwerker kommt her und sagt, nee, das ist kein Meter, das ist ein Meter. Sagt, nee, das ist ein Meter. Und ihr diskutiert hin und her, ja, was ist dein Meter, mein Meter, warum, das ist ein Meter. Da kommt einer her und sagt so, also, hab meinen Meterstab dabei, wir gucken das jetzt mal, wir prüfen das, was ist ein Meter, das ist ein Meter, so, hältst du hin, so, ah, nee, das ist ein Meter. Wer sagt dir, dass dieser Meterstab die Wahrheit ist? Also, warum soll dieser Meterstab ausgerechnet stimmen? Also, das ist bei mir ein Meter. Und ihr diskutiert hin und her und da, und irgendwann landet ihr in Frankreich, kommt dorthin, dort steht der Urmeter. Der wurde in der Französischen Revolution da rausgebracht. Ich habe euch da eine Abbildung gegeben, dieses Original gibt es nicht, aber das ist die zweite Kopie, die steht hier in Bern. Ja? Der Urmeter, der wurde damals eingeführt, um ein festes Maß zu haben. Und die haben den verschickt nach Amerika und überall hin, dass wir alle den gleichen Meter haben. Und dann geht ihr her und vergleicht, ist es der Meter? Also heute wird es an der Wellenlänge bestimmt, aber das ist immer noch der Urmeter, den kann man da angucken. Und dann geht ihr her und vergleicht. Und in gewisser Weise ist dieser Urmeter ein Referenzmaß für das, was wirklich ist. Und ich stelle mir das so ein bisschen auch bei der ersten Gemeinde vor. Die Urgemeinde ist sowas wie der Urmeter. So der Urmaßstab. Wenn du wissen willst, wie Gemeinde nah dran war, dann ist die Referenzgemeinde eine unglaublich große Hilfe. Wenn wir uns das Leben der ersten Christen anschauen, dieser Urgemeinde, dann gehen wir in gewisser Weise zu diesem Original zurück, zu diesem Original, ein Maßstab. Es geht nicht darum, das Leben der ersten Christen zu kopieren, sondern zu kapieren. Was hat sie angetrieben? Was steckt da dahinter? Wie gesagt, die hatten keine Strategie, sondern die war ihre natürliche Reaktion. Und selbstverständlich hat sich unser Leben heute an vielen Stellen komplett verändert, aber die Prinzipien dahinter, die sind noch genau die gleichen. Die ersten Christen, die lebten genau wie wir in einer Welt, die mit Jesus nicht viel anfangen konnte. Ihre ganze Umgebung sagt, was willst du mit diesem Jesus? Und es geht uns nicht arg viel anders. Die ersten Christen waren im Gegensatz zu uns richtig dicht dran an Jesus. Es war nur Wochen, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, kam das Pfingstwunder, die Gemeinde ist auf 3.000 angewachsen, wir sind irgendwo jetzt gerade so 4.000, 5.000 Leute in der Gemeinde, aber ganz dicht an Jesus dran. Und die hatten, anders als wir, 11 Hauptamtliche. 11 Hauptamtliche, die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, ganz dicht dran. Und jetzt gehen sie her und bauen diese erste Gemeinde nach dem, was sie gelernt haben von Jesus. Sie bringen ihnen das bei. So in gewisser Weise sehen wir an der Gemeinde das kleine Einmaleins des Jüngerseins. Gemeinsam anders unterwegs. Ich wünsche mir für dich, dass es ein Ansporn ist, diese Predigtreihe, eine Ermutigung, in einem gesunden Weise anders zu sein. nämlich ähnlicher wie Jesus, anders. Wenn du eine Bibel dabei hast, lasst uns aufschlagen. Wir starten heute in der Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3 und wir lesen das Kapitel Stück für Stück, unterbrechen immer mal wieder. Manche Verse überspringen wir auch, das heißt, wer eine Bibel hat, kann die übersprungenen Verse auch mitlesen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Gemeinde wächst, ich habe es gerade gesagt, 3000, 5000, also ungefähr wie hier, so Riesenmassen, ja, kommen zusammen, war ein bisschen chaotisch bei ihnen und das sind nur die Männer. Die Familien, die Frauen, die kommen auch noch dazu, es war richtig viel. Sie hatten beim Volk ein hohes Ansehen und es ist kurz nach dem Pfingstwunder. Heiliger Geist wurde ausgegossen und sie leben ihren Glauben und das ist das, was unglaublich diese ersten Kapitel prägt, mit einer Selbstverständlichkeit, die uns heute überrascht manchmal. Und in diese Selbstverständlichkeit, die begegnet uns auch heute in diesem Textabschnitt. Ich lese hier ab Vers 1. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Petrus und Johannes, zwei der Jünger von Jesus, zwei, die von Anfang an dabei waren, sind, obwohl sie so anders waren, in den Tempel gegangen. Sie haben die jüdische Tradition weitergelebt. Also haben mitgelebt in dem Ort. Und es gab im Jüdischen so drei Gebetszeiten, morgens, nachmittags, abends. Und man sieht hier, dass sie da trotzdem hingegangen sind. So um die 15 Uhr rum, nachmittags sind sie hingegangen. Und da sind recht viele Juden hingegangen in diesem Tempel. Vers 2. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die Schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Also es ist um die 15 Uhr, der Mann ist nicht den ganzen Tag schon da, der kommt pünktlich zu dieser Gebetszeit, wo alle Juden reinströmen, strategisch platziert zum Betteln. Und dann heißt es, er kommt an diese Schöne Pforte, so wird die hier genannt. Wir wissen gar nicht so viel über diese Pforte. Wir wissen nur von verschiedenen Geschichtsschreibern, es gab ein Tor, das war mit Marmor dekoriert, muss richtig schön gewesen sein, so. Aber arg viel mehr wissen wir nicht. Und dem gegenüber steht der krasse Gegensatz, so ein gelähmter Mann, ein Krüppel, der sich nicht bewegen kann. Also das ist ein richtig prunkvolles, schönes Tor und daneben Elend. Und das ist jedem aufgefallen, das muss jedem aufgefallen sein. Das ist so, als würdest du im Weißen Haus in Washington hingehen und mit roter Graffiti da irgendwas Fettes hinmalen. So. Da wird jeder sagen, oh, das fällt auf. So, strahlende Schönheit und bäh. Und weil er da jeden Tag sitzt, kannten die Menschen ihn. Sie wussten um diesen Mann. Ich lese ab Vers 3 weiter. Und der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Und der Gelähmte sah zu ihnen auf und erwartete etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Und Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand, zog ihn hoch und im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke und mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Wenn ich das so als erstes lese, dann denke ich einfach nur mal, Hammer, wie selbstverständlich gehen die zwei daher, sehen einen und sagen, von Kindheit verkrüppelt, steh auf und geh. Da wird nicht drüber diskutiert. Sollen wir jetzt ein Gebet sprechen oder nicht? Machen wir jetzt was? Sondern mit einer Selbstverständlichkeit heilen sie diesen Mann und verändern so mal ganz kurz nebenbei die Zukunft von allem, was dieser Mann in seinem Leben tun wird. Gehen wir noch mal ganz kurz ein paar Verse zurück, ein kleines Stück zu diesen ersten drei Versen. Dort heißt es, gleich viermal hintereinander, sehen wir das Wort sehen. Gleich viermal steckt das Wort da drin. Und wenn du im Griechischen reinguckst, ist das spannend. Das ist so erstens so eine Mischung, der Mann sieht Petrus, dann blicken sie ihn an und dann sagt Petrus zu ihm nochmal, sieh uns an. Hä, warum macht er das? Also der guckt doch schon. Und dann heißt es, der Gelähmte sah zu ihnen auf. Also irgendwie, warum kommt das Sehen so oft vor? Und im Griechischen stellen wir fest, es sind vier verschiedene griechische Worte. Jedes Mal steht ein anderes Wort für Sehen da. Im Deutschen lässt sich das nicht so gut übersetzen. Und Es ist so eine Art Reise, die der Mann da mit durchmacht. Dieses erste Sehen, kannst du dir so vorstellen, wie so ein Wahrnehmen. Ich nehme wahr, das sind Menschen. Das sind Christen, das sind Leute, die kommen auf mich zu, irgendwer. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Und das zweite Sehen von Petrus ist ein fokussiertes Sehen. Ein genau hinsehen. Petrus schaut genau hin, er sieht den Mann. Wörtlich könnte man auch übersetzen, erstaunt, bestaunt den Mann. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Wir kommen gleich dazu, was Gott in dem Moment zu Petrus sagt. Aber Petrus fordert dann den Gelähmten auf, hey, guck mich richtig an. So, kennt ihr das von kleinen Kindern, die rumwuseln, guck mich an. Wir wollen miteinander reden, so. Guck mich an. So dieses, sieh mich an. Gib mir deine Aufmerksamkeit. Und dann das vierte Sehen, das lässt sich am besten übersetzen mit fest beobachten. Ab diesem Moment waren sie wirklich in einem Gespräch. Mein erster Punkt, sei offen für Gottes Handeln. Ich habe als Merkhilfe so eine Wasserflasche mitgebracht. Eine Wasserflasche gefüllt mit lebendigem Wasser. So ein bisschen wie wir Christen. Gott möchte uns füllen. Wir sind Gefäße, gefüllt mit dem Heiligen Geist seit dem Pfingstwunder. Gott möchte uns füllen, damit wir überlaufen. Füllen war nie so ein Selbstzweck. Selbst bei Abraham heißt es, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Und Gott spricht zu dir, ich segne dich. Ich wünsche mir, dass du überlaufst. Aber damit es passiert, braucht es eine ganz wichtige Sache, nämlich zum Überlaufen müssen wir offen sein. Ich brauche die Bereitschaft, ich lasse es jetzt, aber die Bereitschaft auszugießen, weiterzugeben, ein Segen zu sein. Und ich brauche diese Bereitschaft, offen zu sein, auch um mich wieder füllen zu lassen von Gott. Nur wer offen ist für das, was Gott schon längst vorbereitet hat, kann sich füllen lassen und sieht überhaupt, wo möchtest du mich gebrauchen, Gott. Offen zu sein beginnt im Herzen. Mit einer Haltung, die sagt, Herr, zeig du mir, was du heute für mich vorhast. Und ganz praktisch erkennst du offene Menschen daran, dass sie gelernt haben, hinzugucken, hinzusehen. Sie schauen nicht, weil sie müssen, sondern das ist eine selbstverständliche Haltung. Gott, ich bin am Gucken. Was hast du gerade vorbereitet? Was soll ich tun? Und ich stelle mir hier die beiden vor, Petrus und Johannes, wie sie aus ihrem Haus rausgehen. Wie sie rauslaufen und sehen und schauen. Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und wisst ihr, Jerusalem zu der Zeit, da waren viele kranke Menschen. Und sie laufen durch die Straßen, sie kommen hin, sie kommen an den Tempel, sie kommen an das Tor. Aber bei diesem einen, das ist ein anderes Sehen. Da passiert etwas, da spricht Gott zu ihnen und sagt, hey, schau hin. Schau hin. Es ist ein Ausschau halten nach dem, was Gott wohl tun wird. Und dann prüfen sie, Gott ist es dran. Sie kommen mit diesem Mann ins Gespräch. Sie gehen mit ihm ins Gespräch und sehen mit ihm, reden mit ihm und gucken, ob was zurückkommt. Wir hatten das letztes Mal diesen einen Mann des Friedens. Sie prüfen das. Und ich finde es spannend zu sehen, wisst ihr, Heilung ist nie etwas im Gießkannenprinzip, in der Bibel, nirgends. In Jerusalem gab es unglaublich viele kranke, gelähmte Menschen. Und wir lesen hier von einem Mann, der geheilt wird. Von einem Mann. Wir wissen das von den antiken Geschichtsschreibern. Die Christen waren dafür bekannt in Jerusalem, dass sie hingegangen sind zu den Kranken, um sie zu versorgen. Und hier passiert aber etwas ganz Besonderes. Gott sagt zu diesen beiden, geht hin und segnet. Es war nicht so, dass nachdem Jesus das Pfingstwunder, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, das Pfingstwunder war, es war nicht so, dass keine Kranke mehr in Jerusalem gewesen wären. Aber hier bei diesem Mann passiert das Verrückte. Die Jünger sind offen für Gottes Reden. Sie sehen, viermal sehen und sprechen schließlich dem Mann im Namen Jesu Heilung zu und Gott wirkt durch die beiden. Und es ist so crazy, weil sie tun das, als wäre es das normalste Ding der Welt. Mit einer Selbstverständlichkeit. Dabei wollte dieser Mann nicht mal geheilt werden. Er wollte nur Geld. Und sie heilen ihn. Und auch das ist ein Prinzip, das du immer wieder bei Jesus findest. Durch die ganze Neue Testament hindurch, wenn wir offen sind für das, was Gott tun möchte, tut er meistens etwas anderes, als wir gedacht haben. Aber er tut's gut. Er macht was Gutes. Manchmal ist es komisch, manchmal sogar größenwahnsinnig. Aber das Ergebnis ist immer genial. Wie größenwahnsinnig, dahin zu gehen und sagen, hier, ich gebe dir das im Namen Gottes. Aber genial. Ich weiß noch, wie, wie Gott uns als Gemeindeleitung in Schöneich das vor vier Jahren aufs Herz gelegt hat. Er hat uns gesagt, betet für 10 Familien, die Bock haben, Gemeinde zu bauen. Das war zu einer Zeit, wo wir genau eine Familie hatten bei uns im Gemeindehaus. Und wir haben gedacht, Gott, du bist größenwahnsinnig, das kann nicht von dir kommen. Und wir haben gebetet, aber nur für 5. Ja, 5 ist immer noch mutig so. Ja? Dann sind wir vielleicht nicht ganz so enttäuscht. Und haben für 5 gebetet. Und Gott hat uns 25 oder so geschenkt. Das hätten wir nie machen können. Das war nichts wo du sagst, wow, habt ihr toll gemacht, sondern etwas, was Gott geschenkt hat. Und ich bin davon überzeugt, er hat noch viel, viel mehr vor, wenn wir sehend sind. Wenn wir bereit sind zu hören, Gott, was hast du vor? Lass uns nicht dort sein, wo wir glauben, sein zu müssen. Unsere Pläne. Sondern lass uns dort offen sein für das, was Gott schon längst vorbereitet hat. Auch in unserem Leben. Auch in dem, was wir in unserem Alltag haben. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mal, und ja auch die Menschen, super spannend, die Menschen, die den Heiligen Geist haben, in Johannes 3, Vers 8 mit dem Wind. Da heißt es, auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und jetzt passt mal auf, da steht, genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Da steht nicht nur, der Heilige Geist sei so, sondern mit jedem, der vom Heiligen Geist geboren wird. Also Christen, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die sind manchmal ein bisschen wie der Wind. Manchmal vielleicht auch durch den Wind. Manchmal wie so ein Rauschen. Und du fragst dich manchmal, warum jetzt hier? Aber das liegt daran, weil in Christen Jesus lebt durch den Heiligen Geist. Weil sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Christus. Weil sie ganz konkret offen sind für sein Handeln. Ist das radikal? Ich glaube schon, definitiv, das ist radikal. Ist es die Norm im Sinne eines Maßstabs? Also, ist das normal? Ich glaube, die Erwartungshaltung, mit der die Jünger unterwegs waren, ist ein sehr guter Maßstab. Die Erwartungshaltung ist eine sehr gute Orientierungsnorm, um anders zu sein. Eine Erwartungshaltung, die sagt, ich gehe davon aus, Gott, dass du wirkst, dann ist das hier auch ein Meter. Das Erste darum, und damit beginnt's im Herzen, lass uns offen sein. Offen sein für Gottes Handeln. Und das Zweite folgt dem auf dem Fuß. Sei großzügig mit dem, was Gott dir gibt. Wir haben es gerade gelesen in Vers 6. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, Gott schon. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus gibt dem Mann von dem weiter, was Gott ihm gegeben hat. Der Mann bittet ihn um eine Geldspende und Gott gibt ihm Kraft. Kraft Gottes, Dynamis, was viel Besseres. Und um großzügig zu sein, müssen wir uns das erst einmal bewusst machen, was wir überhaupt haben. Ich weiß nicht, was du getan hättest. Angenommen, du bist hier irgendwo Böblingen, Shopping Mall unterwegs, keine Ahnung, im Decathlon oder wo auch immer so du shoppen gehst, läufst da rum und da kommt jemand im Einkaufsladen. Sind wir uns bewusst, was für eine Kraft wir in uns haben, was wir geben können? Ich bin davon überzeugt, dass jeder, wirklich jeder von uns, mindestens einer der großen 3 Gs hat, das er weitergeben kann. Geist, Geld und Gaben. Geist, wir haben den Heiligen Geist, der jederzeit in uns lebt, um den wir bitten können, der entscheidet dann selber, was er tut. Das ist kein Automat, wo du sagst, das machst du und dann tut er es. Der Heilige Geist ist auch in uns manchmal wie ein Wind, aber wir haben ihn, wie Petrus. Und wenn wir eines von den ersten Christen lernen können, dann ist es diese Selbstverständlichkeit. Dieses, natürlich habe ich den, wie sie ihren Glauben leben. Die Natürlichkeit im Umgang mit der Gegenwart Gottes in ihrem Alltag. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns so viel leichter fällt, da nehme ich mich mit rein, ich nehme mich nicht raus, es fällt uns leichter, über Gott zu reden, als mit Gott unterwegs zu sein. Das können wir von den ersten Christen lernen. Das zweite G, das Gott in uns hineingelegt hat, sind Gaben. Vielleicht geht es dir wie Petrus und du sagst, Euros und Cents habe ich nicht. Aber dafür, füll deine Lücke. Ich weiß nicht, mit was Gott dich ausgestattet hat. Was hat er dir gegeben, wenn es keine Euros und Cent sind? Vielleicht Zeit, ein handwerkliches Talent, eine Profession, ein Beruf, etwas, eine Expertise in einem Bereich, wo du für andere Menschen zum Segen werden kannst. was auch immer Gott in dich hineingelegt hat, sei offen dafür, auch auszugießen, bereit weiterzugeben, großzügig von dem, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du ganz anders als Petrus sagst, im Gegensatz dazu, ich habe viel Geld, auch das ist eine super Möglichkeit, ein Segen zu sein. Aber ich will das nicht am Geld oder irgendwas festmachen. Wir Deutschen tun es ja unglaublich schwer, sobald ein Prediger was über Geld sagt. So. Ja. Die Frage ist viel größer, das Prinzip, was steckt da drunter? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was hat er dir anvertraut? Lass uns großzügig damit sein. Denn es lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was auch immer es ist, Gott hat es dir nicht ohne Grund anvertraut, sondern immer um ein Segen zu sein, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und vielleicht sagt Gott zu dir an einer Stelle, geh hin, an der Stelle gib was, mach eine Spende, sei großzügig. Und an einer anderen Stelle sagt er zu dir, nimm dir Zeit, geh hin, ermutige die Person, er zeigt dir jemand. Geh dorthin zu dieser Person. Es geht nicht in erster Linie darum, womit wir segnen, sondern um ein verändertes Herz. Was die ersten Christen ausgezeichnet hat, das war eine freimütige Herzenshaltung. Freimütige Herzenshaltung des Unterordnens und Dienens. Und alles, was wir da lesen, ist ein Ergebnis dessen. Sie haben so gelebt, wie Jesus es getan hat. Und wer sich selber unterordnet, unter anderem, der wird automatisch zum Diener und Segensbringer für andere. Jesus hat es selber mal über sich selber sinngemäß gesagt. Er sagt, das Prinzip von Jesu war, wer groß sein will unter euch, der sei ein Diener für die anderen, hat Jesus gesagt. Und das war genau das, was die Jünger nach 3 Jahren kapiert haben und ihrer Gemeinde beigebracht haben. Das ist das Prinzip. Wer groß sein will unter euch, sei ein Diener für die anderen. Habe ein neues Verständnis. Sei positiv anders. Und immer wieder kommt es vor, nicht nur einmal. Und genau dieses Prinzip, das bringen die ersten Jünger der ersten Gemeinde bei, eine Kultur. Und das ist kein Gesetz. Er sagt nicht, also ab sofort 10%. Oder ab jetzt bei dir nur noch 50% musst du von deinem Gehalt abschneiden und weitergeben. Sondern es ist eine Kultur, es ist ein Lebensstil, ein Wissen, ein Einordnen. Herr Jesus, gebrauch mich. Und wenn du wirklich begriffen hast, dass Jesus sich dir untergeordnet hat. Jesus ordnet sich dir unter. Wenn dir erstmal klar geworden ist, was es bedeutet, der König der Könige kommt auf die Erde, um für dich Diener zu werden und zu sterben. Wenn das erstmal hineingedrungen ist in das Herz, dann ist Unterordnung keine lästige Pflicht, jetzt muss ich ja mich nochmal unterordnen, so, sondern dann ist es ein heiliges Privileg. Ich würde sogar sagen, es ist die einzig angemessene Reaktion darauf, auf das, was Jesus getan hat am Kreuz. Dieses Prinzip, wer groß sein will unter euch, der sei ein Diener für die anderen. Und das Letzte und Dritte, lebe im Namen Jesu Christi. Als Petrus den Mann heilt, da tut er es nicht aus sich heraus oder aus seiner Kraft, sondern macht deutlich, ich handle hier im Namen Jesu. Das, was ich tue, mache ich im Namen Jesu. Da heißt es hier, Apostelgeschichte 3, Vers 6, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer. Und ein paar Verse weiter, da kommt so Riesenaufregung, Tumult, manche freuen sich, manche hassen die beiden. Und dann ist die Frage, warum? Und die wichtigste Frage der Gegner ist, in welchem Namen tust du das? Und Petrus antwortet ihnen, ihr alle, das ganze Volk, ihr sollt's wissen. Es soll nicht unerwähnt bleiben, ihr müsst alle kapieren, es ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, geheilt worden. Es ist spannend zu sehen, wie durch das Neue Testament hindurch sich dieses Prinzip zieht, für das, was passiert, geben die Menschen Jesus die Ehre und nicht sich selbst. Sie tun Menschen Gutes, aber die Ehre geben sie Jesus. Sie hätten auch sagen können, so zu dem Mann, gern geschehen, aber nein, das tun sie nicht. Sagen, es war im Namen Jesu. Sollt ihr auch alle wissen. Er ist der Auftraggeber. So, vielleicht als Beispiel, wenn du es dir vorstellst, ihr habt irgendeine große Firma hier, keine Ahnung, Daimler oder so, und der oberste Chef ordnet an, hier diese armen Personen da unten, der helfen wir jetzt. Also wir bauen jetzt ein Auto, was genau auf die Person zugeschnitten ist und wir finanzieren das als Daimler-Firma. Ja? Angenommen, das würden die tun. Und dann kommt der Mitarbeiter, liefert das bei der Dame aus, auf sie zugeschnitten, maßgefertigt. Wem gebührt die Ehre? Dem Mann, der es ausliefert, oder der, die gesagt hat, ich gebe es dir. Natürlich von dem, wo es kommt. Und wisst ihr, genauso ist es im weltweit größten unter global agierenden Unternehmen, den Megakonzern, den wir Gemeinde nennen. Es gibt einen Herrn und Chef, Jesus Christus. Und Gott hat seine Mitarbeiter überall am Werk. Und wenn du Teil davon bist, dann sendet er dich. Wie diesen Mitarbeiter, der die Auslieferung macht. Aber die Ehre gebührt ihm und wir tun es in seinem Namen. Und darum ist auch das Ziel bei all dem, was wir tun, dass er groß rauskommt und nicht wir. Es geht nicht darum, dass nachher die Leute sagen, wow, die SV ist aber toll. Oder die Liebenzeller Mission ist wirklich richtig gut. Sondern am Schluss soll stehen, wow, Jesus ist wirklich gut. Wow, Jesus gebührt die Ehre. Wir tun es in seinem Namen. Ein Auftrag der Gemeinde, wir betonen das manchmal, ist, alles, was wir tun, das soll Gott ehren. Alles, was wir tun, soll Gott ehren. Und ich gebe zu, das ist manchmal nicht so einfach. Ich habe mich da mal reinversetzt in meine Zeit als Projektleiter. Und ich habe mir so vorgestellt, du bist auf der Arbeit, machst einen richtig tollen Job und dein Chef sagt, wow, Herr Bühner, haben Sie gut gemacht. Und dann sage ich, das ist alles im Namen Jesus Christus passiert. Er hat es gemacht, alle Ehre gebührt ihm. Und da guckt er mich an und sagt, okay. So. Das ist manchmal wirklich nicht einfach. Wie geben wir in unserem Leben Jesus die Ehre? Können wir das so tun? Vielleicht. Ganz ehrlich, ich habe dir nicht das allgemeingültige Prinzipantwort. Sag genau die drei Sätze und dann kommt das Richtige raus. Wie du es richtig formulierst, kann ich dir nicht sagen. Aber auch hier etwas, wenn wir eines von den ersten Christen lernen können, dann diese Selbstverständlichkeit, diese Natürlichkeit, wie sie ihren Glauben gelebt haben und wie sie Jesus dabei groß gemacht haben. Und ich wünsche mir, diese Natürlichkeit zurückzugewinnen. Dass wir als Gemeinde dieses, wie wir mit Jesus unterwegs sind, ganz selbstverständlich, dass Jesus durch uns durchstrahlt. Nicht komisch, aber positiv anders. Und die ersten drei Dinge, die wir von den ersten Christen lernen können für heute, sei offen für Gottes Handeln, wie eine offene Flasche. Sei großzügig mit dem, was Gott dir gibt, die Flasche auch wieder ausgießen. Und lebe im Namen Jesu Christi. Ich bete noch mit uns. Geliebter Herr Jesus Christus, Herr, Boss des größten weltweit Unternehmens, in dem wir sein dürfen. Danke, dass du uns ausstattest mit allem, was wir brauchen. Mit Gaben, Geld, Fähigkeiten und deinem Geist. Danke, Herr, dass wir deine Diener sein dürfen, dass du uns sendest und wir gesandt sind. Herr, hilf uns immer wieder offen zu sein für das, was du uns geben möchtest, um ein Segen zu sein für andere. Herr Jesus, mach uns sehend. Sehend, die Menschen zu sehen, wo sie sind. Zu sehen, wo du schon längst am Wirken bist und was du vorhast. Herr Jesus, wir wollen dir Ehre geben mit unserem Leben. Alle Ehre gebührt dir, der du für uns am Kreuz gestorben bist. Der du uns gedient hast, dich klein gemacht hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns so reich ausstattest und es nichts gibt, was du uns nicht geben würdest, um für andere ein Segen zu sein. Gott und Herr, hilf uns zu sehen. Amen.